Herzlich willkommen zur 10. und letzten Folge unseres Podcasts Gestohlene Jugend. Ein Podcast, der auf dem Buch Stolen Youth von Catherine Cook basiert. In ihrem Werk schildert Cook eindringlich die Realität der Militärgeschichte und Gefängnisse, in denen palästinensische Kinder festgehalten werden. Sie dokumentiert, wie das zionistische Regime systematisch gegen internationale Kinderrechtskonventionen verstößt, durch Festnahmen, Folter und Inhaftierungen von Minderjährigen. Cook ist überzeugt, diese Kinder werden nicht zufällig ins Visier genommen. Vielmehr verfolgt das Besatzungsregime das strategische Ziel, schon im Kindesalter jede Form von Widerstand im Keim zu ersticken, aus Angst, dass diese Jugendlichen sich eines Tages dem bewaffneten Widerstand anschließen könnten. In dieser abschließenden Folge unseres Podcasts richten wir den Blick auf eine zentrale Frage. Wie gelingt es Israel, seine Gewaltmaßnahmen mit nahezu völliger Straffreiheit und ohne nationale oder internationale Kontrolle durchzuführen? Wir analysieren das Zusammenspiel individueller Gewalttaten mit den dahinterliegenden politischen und strukturellen Mechanismen und suchen nach Antworten. Starten wir direkt mit der letzten Folge von Gestohlene Jugend, in der Hoffnung, dass ihr euch ebenso bewegt wie die vorherigen Episoden. Wie gelingt es Israel, seine Gewaltpolitik unbehelligt durchzusetzen, ohne inneren oder äußeren Druck? Die Antwort auf diese Frage liegt teilweise in der Fähigkeit Israels, das internationale Menschenrecht, humanitäres Völkerrecht und die zuständigen UN-Gremien für die Einhaltung dieser Normen zu manipulieren. Immer wieder behauptet Israel, dass internationale Abkommen und Menschenrechtsinstrumente im besetzten Palästina keine rechtliche Verbindlichkeit hätten. Selbst dann, wenn detaillierte und fundierte Berichte Verstöße dokumentieren. Seit seiner Gründung verweigert das zionistische Regime konsequent die Zusammenarbeit mit unabhängigen Untersuchungsgruppen oder UN-Missionen, die das Verhalten Israels gegenüber palästinensischen Gefangenen prüfen sollen. Darüber hinaus rechtfertigt Israel seine Politik regelmäßig mit dem Schlagwort Sicherheit. Dieses Argument wurde zu einer verpflichtenden Ideologie erhoben, um Besatzung zu normalisieren und ihre Folgen zu legitimieren. Israel behauptet, seine Maßnahmen im besetzten Palästina seien sicherheitsbedingt und hat es damit geschafft, einen Großteil der israelischen Gesellschaft und weite Teile der internationalen Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass seine Politik legal sei. Das zionistische Regime erklärt jeden Widerstand gegen die Besatzung, selbst wenn ein Kind lediglich einen Stein wirft, pauschal zu einer Sicherheitsbedrohung. Obwohl Israel zahlreiche internationale Verträge unterzeichnet hat und als Vertragsstaat gilt, streitet es deren Gültigkeit in den besetzten Gebieten kategorisch ab. Die internationale Gemeinschaft hat mehrfach betont, dass diese Abkommen dort sehr wohlbindend sind, dennoch leben die Palästinenser weiter unter Besatzung und Leid. Selbst der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat klar festgestellt, dass die Kinderrechtskonvention im besetzten Palästina Anwendung finden muss und dabei seine Besorgnis über Israels Vorgehen geäußert. Doch genau an diesem Punkt endet die Debatte meist. Israel weigert sich, Verantwortung zu übernehmen und palästinensische Kinder bleiben schutzlos zurück. In den Berichten an den Ausschuss für Kinderrechte werden diese Kinder oft völlig ignoriert, als ob sie gar nicht existieren. Und es gibt keinen Staat, keine Regierung, die offiziell für sie eintritt. Wenn die internationale Gemeinschaft Israels Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte thematisieren will, entzieht sich Israel der Verantwortung, So verweigert das zionistische Regime entweder die Zusammenarbeit, etwa mit Sonderausschüssen, Sonderberichterstattern oder anderen UN-Initiativen, oder es liefert schlichtweg keine Informationen zu seinem Verhalten in den besetzten Gebieten. Doch damit nicht genug. Israel verfügt über einflussreiche westliche Medien, die es geschickt für seine Zwecke einspannt. Diese Medien haben sich mit Israel arrangiert, mit dem Ziel, die gesamte palästinensische Bevölkerung, einschließlich der Kinder, als Feind darzustellen. So werden selbst Kinder als Sicherheitsrisiko oder gar als Terroristen bezeichnet. In einem solchen Klima titelte die auflagenstarke israelische Zeitung Yediot Ahronot im Januar 2003 »Achtjähriger Terrorist festgenommen«. In dem zugehörigen Artikel wird das Kind als der jüngste Palästinenser beschrieben. Die israelische Menschenrechtsanwältin Leah Zemel kommentierte diese besorgniserregende Entwicklung mit folgenden Worten. In den letzten 2 Jahren ist alles härter und brutaler geworden. Palästinensische Kinder werden nicht mehr als Kinder wahrgenommen, sondern in erster Linie als Araber. Diese veränderte Wahrnehmung führt zu noch mehr Gleichgültigkeit ihnen gegenüber. Das kann man ganz deutlich in den Zeitungsberichten erkennen. Heute wird ein 8-jähriges Kind in einem Bericht nicht mehr als Kind beschrieben, sondern als ein Palästinenser, der erschossen wurde. Und für Jugendliche verwendet man zunehmend das hebräische Wort Mechabelim, das schlichtweg Terroristen bedeutet. In heutigen Medienberichten findet man kaum noch Hinweise auf das Alter der palästinensischen Opfer. Kinder werden genauso entmenschlicht dargestellt wie Erwachsene. Sie werden ihrer Menschlichkeit beraubt. Die israelische Gesellschaft hat sogar Angst vor diesen Kindern. Israelische Medien gehen dabei noch einen Schritt weiter. Sie formen die Begriffe selbst um. Leah Zemel ergänzt: Der vorherrschende Diskurs in Israel lautet: Unsere Soldaten sind ständig im Heiligen Krieg, selbst dann, wenn sie Flüchtlingslager bombardieren und palästinensische Kinder töten. Kinder sind für diese Sichtweise immer Terroristen, selbst wenn sie mit leeren Händen vor israelischen Panzern stehen. Selbst wenn ihr Ziel israelische Soldaten in einer Militärbasis sind und eine der Aufgaben dieser Basis darin besteht, die Bedingungen für die Ansiedlung von Juden in Siedlungen zu schaffen, die auf dem 1967 von Israel besetzten Gebiet errichtet wurden. Seit Beginn der Besatzung palästinensischer Gebiete hat Israel systematisch Folter gegen Palästinenser eingesetzt. Lange Zeit geschahen diese grausamen Praktiken im Verborgenen, weitgehend unbeachtet von der internationalen Öffentlichkeit. Dieses Schweigen wurde am 19. Juni 1977 gebrochen, durch einen 4-seitigen Artikel in einer renommierten Londoner Zeitung. Verfasst wurde dieser Bericht von 2 bekannten Journalisten und beruhte auf Interviews mit mehreren Palästinensern, die während ihrer Haft schwer gefoltert worden waren. In dem Artikel wurde deutlich, dass es sich bei den Foltermethoden nicht einfach um Einzelfälle oder das Fehlverhalten einiger weniger israelischer Polizisten handelte. Die Anwendung von Folter war derart systematisch, dass sie den Aufbau administrativer Strukturen und entsprechender Infrastruktur voraussetzte, etwa den Bau spezieller Zellen oder die Entwicklung von Geräten zur Durchführung elektrischer Folter. Diese Fakten belegen, was israelische Menschenrechtsanwälte wie Felicia Langer und Leah Zemel schon lange angeprangert hatten. Die Folterpraxis war ein gezielt geplanter Bestandteil des israelischen Besatzungssystems. Das zionistische Regime reagierte auf diese Enthüllungen mit völliger Leugnung. Man bezeichnete die Berichte zynisch als interessante Horrorgeschichten. Selbst als eine Schweizer Menschenrechtsorganisation diese Praktiken in einem gedruckten Bericht dokumentierte und nachwies, wies Israel weiterhin jede Verantwortung von sich und verunglimpfte seine Kritiker als Verbündete der Palästinenser. Gleichzeitig zeigt das Verhalten der Europäischen Union ein Bild voller Widersprüche. Zwar betont die EU in ihrer Rhetorik stets, dass die Achtung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte Grundlage ihrer Politik sei, doch in der Praxis hat sie sich auf eine fragwürdige Zusammenarbeit mit Israel eingelassen. So unterzeichnete die Europäische Gemeinschaft ein bilaterales Handelsabkommen mit Israel. Beide Seiten verpflichteten sich darin, ihre politischen Maßnahmen im Einklang mit den Menschenrechten zu gestalten. Der Vertrag enthielt sogar eine sogenannte Menschenrechtsklausel, die es jeden der beiden Vertragspartner erlaubte, die Vereinbarung einseitig auszusetzen, sollte die andere Seite gegen die Menschenrechte verstoßen. Und dennoch hat die Europäische Union keinerlei Konsequenzen gezogen angesichts der fortlaufenden und dokumentierten Menschenrechtsverletzungen, die Israel am palästinensischen Volk begeht. Trotz der klaren Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte gewährt die EU Israel weiterhin Handelsprivilegien. Damit missachtet sie nicht nur die eigenen Vertragsbedingungen, sondern liefert dem zionistischen Regime auch die politische Legitimität und wirtschaftlichen Mittel, die es für die Fortsetzung der Besatzung benötigt. Auch die Vereinigten Staaten von Amerika als eine der Hauptvertragsparteien der Genfer Konvention tragen eine große Mitschuld. Bei wiederholten Angriffen auf palästinensische Zivilisten, insbesondere auf Kinder, setzt Israel Waffen und Munition ein, die aus den USA geliefert wurden. Durch die fortgesetzte Waffenlieferung an Israel verstoßen die Vereinigten Staaten nicht nur gegen ihre eigenen Gesetze, sondern brechen auch ihre völkerrechtliche Verpflichtung zur Einhaltung der Genfer Konvention. Diese politische Untätigkeit gegenüber der Durchsetzung internationalen Rechts hat die Palästinenser de facto in einen staatenlosen Zustand versetzt, unter permanenter Besatzung, ohne echte Möglichkeit zur Selbstverteidigung. Darüber hinaus sendet diese weltweite Gleichgültigkeit eine klare Botschaft an die palästinensische Zivilbevölkerung. Das Völkerrecht gilt nicht für euch, es schützt euch nicht. Für die Bürgerinnen und Bürger Palästinas bedeutet internationales Recht kaum noch etwas. Sie hören zwar immer wieder, dass dieses Recht sie schützt, erleben aber tagtäglich das genaue Gegenteil, dass niemand kommt, um diese Rechte durchzusetzen. Und die Weltöffentlichkeit muss mit ansehen, wie die internationale Gemeinschaft ihre Verantwortung leugnet und keine Schritte unternimmt, um diese Rechte zu sichern. Der Umstand, dass Israel seit 1967 jeglicher internationaler Rechenschaftspflicht für seine Handlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten entgangen ist, hat tiefgreifende Auswirkungen. Das Schweigen und die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft angesichts dieser Realität offenbaren ein fundamentales Versagen des internationalen Rechtssystems und untergraben die Bemühungen, weltweit Gesellschaften aufzubauen, die auf Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit basieren. Zum Abschluss dieses Podcasts befassen wir die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Wir haben aufgezeigt, dass die israelische Besatzung auf einem einzigen Prinzip beruht: Kontrolle. Kontrolle über das Land, Kontrolle über die Ressourcen und Kontrolle über das Leben der Menschen. Daher ist die Frage der Gefangenen, insbesondere der politischen Gefangenen, ein zentrales Element im strukturellen Unterdrückungssystem Israels. Die rassistische Strategie des zionistischen Regimes zielt bewusst darauf ab, die sozialen und politischen Verbindungen zu zerstören, die die palästinensische Gesellschaft zusammenhalten. Und genau deshalb ist es nicht überraschend, dass Israel vor allem palästinensische Kinder ins Visier nimmt. Die israelische Politik lässt sich vielleicht nirgendwo so deutlich erkennen wie in ihren Rechtfertigungen für Folter. Zunächst bestritt Israel in den 1970er Jahren kategorisch jeglichen Einsatz von Folter. Doch als die Beweise nicht länger zu leugnen waren, versuchte Israel, diese Methoden rhetorisch umzudeuten, um sie als etwas anderes als Folter erscheinen zu lassen. Man behauptete, Folter sei längst abgeschaffen worden. Aber zahlreiche Belege sprechen eine andere Sprache. Israel verteidigt seine brutalen Maßnahmen, seine repressive Sicherheitspolitik und seine diskriminierende Rechtsprechung stets mit dem Verweis auf eine angebliche Terrorbedrohung. Das ist das altbekannte Argument der Sicherheit. Terrorismus ist seit langem ein politisches Schlagwort in der israelischen Rhetorik. Seit Jahren bezeichnet Israel jeden Palästinenser, ob Kind oder Erwachsener, pauschal als Terrorist. Doch die große Mehrheit der inhaftierten palästinensischen Kinder stellt keinerlei Gefahr für israelische Soldaten oder Zivilisten dar. Es handelt sich um junge Zivilisten, die lediglich deshalb gefangen genommen wurden, weil sie Palästinenser und männlich sind. Wahrscheinlich haben diese Kinder an einer Protestaktion gegen die illegale Besatzung teilgenommen, einer Besatzung, die Israel seit Jahrzehnten straffrei fortführt. Jugendliche, die mit Steinen gegen Panzer protestieren, können niemals eine echte Sicherheitsbedrohung für israelische Soldaten darstellen, die mit modernster Militärtechnik, gepanzerten Fahrzeugen, Hubschraubern und Hightech-Waffen ausgestattet sind. Das kriminelle Besatzungsregime Israels macht sogar unter den gefangenen Kindern Unterschiede. Palästinensische Kinder haben keinerlei Zugang zu ihren grundlegenden Rechten, im Gegensatz zu israelischen straftätigen Kindern in Haft. Noch bitterer ist, dass die internationale Gemeinschaft weiterhin schweigt angesichts dieses unermesslichen Leids und der Grausamkeiten Israels. Israel setzt seine brutale und schreckliche Unterdrückung ungehindert fort. Das Nichthandeln der Regierungen entspringt dabei nicht Unwissenheit, sondern einer bewussten politischen Entscheidung, sich nicht einzumischen. Dies offenbart die unverkennbaren Doppelstandards im internationalen Rechtssystem. Obwohl alle Beweise eindeutig zeigen, dass Israel zu den größten Verletzern des Völkerrechts weltweit gehört, halten andere Staaten weiterhin ihre Unterstützung für dieses kriminelle Regime aufrecht. Vor diesem Hintergrund gibt es keine Hoffnung in die internationale Gemeinschaft. Daher kann nur der Volkswiderstand die Herrschaft dieser Unterdrücker beenden. Der Kampf der Palästinenser ist, wie alle Befreiungsbewegungen, ein Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung. Und zu guter Letzt, palästinensische Kinder sind nicht nur Opfer der israelischen Inhaftierungspolitik, sondern auch aktive Akteure im Kampf um ihre Rechte. Sie sind Teil einer nationalen Bewegung gegen die Besatzung, die Wege organisiert und sucht, um sich gegen diese Unterdrückung zur Wehr zu setzen. Auch hinter Gittern organisieren sich die Palästinenser durch Hungerstreiks und Widerstand gegen die Angriffe der Gefängniswärter und Soldaten. Außerhalb der Gefängnisse zeigen ehemalige Gefangene und die gesamte palästinensische Gesellschaft eine bemerkenswerte Solidarität mit den Inhaftierten. Die Erfahrung der Haft wird als Teil des nationalen Befreiungskampfes verstanden, ein untrennbares Element des kollektiven Selbstverständnisses der Palästinenser. Tatsächlich verringert dieses Gefühl der Zugehörigkeit und Unterstützung innerhalb der Gemeinschaft die negativen psychischen und sozialen Folgen von Gefängnis und Folter für die Betroffenen. Wenn Sie unsere Stimme noch hören, bedeutet das, dass Sie uns bis zum Ende dieser Folge begleitet haben. Dafür möchten wir Ihnen herzlich danken. Diese Folge war die letzte Episode des Podcasts Gestohlene Jugend. Ein Podcast, der versucht hat, auf Basis des Buches Stolen Youth von Catherine Cook die Situation der Gerichte, Gefängnisse und das Leid der palästinensischen Kinder und Jugendlichen in israelischer Haft zu schildern und die Folter, der diese Kinder in diesen Einrichtungen ausgesetzt sind, zu untersuchen. Wir haben in diesem Podcast die schwierigen Herausforderungen erklärt, denen palästinensische Kinder im konzipierten israelischen System begegnen. Und in jeder Folge einen Teil der grausamen Ungerechtigkeit dieses Regimes gegenüber palästinensischen Kindern aufgezeigt. Dabei ist besonders traurig und zum Nachdenken anregend, das Schweigen der europäischen Mächte, der USA und der internationalen Menschenrechtsorganisationen gegenüber den Verbrechen dieses Regimes. Dieses Schweigen zeigt, dass die genannten Organisationen nur Werkzeuge zur Umsetzung der Ziele und Interessen der Großmächte sind. Im Podcast Gestohlene Jugend haben wir versucht, Ihnen einen Einblick in das Leid der palästinensischen Kinder und Jugendlichen zu geben und es mit Ihnen zu teilen. Ein Leid, das auch heute, 2025, durch den Völkermord in Gaza, durch das zionistische Kindermörderregime die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit stärker denn je auf sich zieht. Wir danken Ihnen nochmals herzlich, dass Sie uns bei diesem Podcast begleitet haben. Wenn Sie möchten, können Sie uns gerne mitteilen, welche Themen wir in zukünftigen Podcast-Folgen behandeln sollen. Dafür können Sie uns im Kommentarbereich Nachrichten schreiben oder uns in den sozialen Netzwerken kontaktieren. Bis zu einem anderen Thema und einem weiteren Podcast wünschen wir Ihnen Gottes Segen und Schutz.